herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Das vor uns liegende Thema lautet die große Scheidung C.S. Lewis und die Hölle. Nach einer Einführung wollen wir uns im ersten Teil zunächst mit vier Gründen auseinandersetzen, warum unser modernes Bewusstsein solche Probleme mit einer Vorstellung von der Hölle hat. In einem zweiten Teil wollen wir dann uns kurz den personalistischen Denkkontext von C.S. Lewis ansehen, um zu seinem Klassiker Die große Scheidung, um dieses Buch geht es uns heute, hinzuführen. Im dritten Teil dann schließlich Die große Scheidung, eine Buchanalyse. Wir wollen uns zunächst die Entstehungsgeschichte dieses Werkes ansehen, dann den Inhalt kurz zusammenfassen und abschließend 6 Einwände analysieren, die gegen das traditionell christliche Höllenverständnis angebracht werden. Und nicht nur das, sondern wir wollen dann auch auf diese 6 Einwände in all der notwendigen Kürze eine Erwiderung geben. Roger Green und Walter Hooper gelangen in ihrer Lewis-Biografie zu folgender Beobachtung. Zitat: Eines der Merkmale, die Lewis von dem von ihm sogenannten das Christentum verwässernden Theologen unterschied und seinem Werk einen bleibenden Wert verlieh, war seine Akzeptanz von abstoßenden Lehren, repellent doctrine. Zitat Ende. In seinem wichtigen Essay Christliche Apologetik meint Lewis, Zitat: Fortschritt im christlichen Wissen wird es nur geben, wenn wir die Herausforderung der schwierigen oder abstoßenden Lehren annehmen. Ein liberales Christentum, das sich frei sieht, den Glauben zu ändern, wann immer er uns verwirrend oder abstoßend erscheint, muss völlig stagnieren. Fortschritt macht man nur in einem Material, das einem Widerstand entgegensetzt. Zitat Ende. Eine christliche Lehre, die in den Ohren moderner Hörer zutiefst abstoßend klingt, ist die Lehre von der Hölle. Die Lehre von der ewigen Trennung von dem Gott, der doch die Liebe sein soll. Es handelt sich hier zweifellos um eine emotional schwierige, vielleicht die schwierigste Lehre des christlichen Glaubens. Lewis selbst gesteht in The Problem of Pain über den Schmerz unumwunden ein, dass es sich hier um eine schreckliche Lehre handelt. Ja, dass, Zitat, vor allem wegen dieser Lehre das Christentum als barbarisch verschrien und die Gutheit Gottes bestritten werden. Zitat Ende. Täuschen wir uns nicht, so ruft Lewis uns zu. Diese Lehre ist nicht erträglich. Jedoch meine ich, es lässt sich zeigen, dass diese Lehre nicht unmoralisch ist, so Lewis. Er trifft hier in dieser Aussage eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir bei der Betrachtung der Hölle unbedingt beachten müssen. Wir müssen unterscheiden auf der einen Seite zwischen unserer subjektiv-emotionalen Reaktion auf eine Lehre und auf der anderen Seite der objektiv-rationalen Tragfähigkeit derselben. Ja, die Hölle ist emotional extrem schwer zu ertragen. Das lässt sich nicht leugnen. Aber ist sie rational haltbar, begründbar, vertretbar? Das ist der springende Punkt. Deshalb müssen wir bei dieser Frage, wie bei vielen anderen auch, unsere Gefühle zunächst einmal beiseite lassen. Wir müssen fragen, ob die Hölle eine moralisch gerechte und richtige Einrichtung ist und nicht, ob sie uns gefühlsmäßig angenehm erscheint. Emotionales Unbehagen ist etwas ganz anderes als ein rational durchdachtes Urteil. Lewis ermahnt uns, dass wir gerade bei Lehren, die uns emotional abstoßend erscheinen, besonders aufpassen müssen, die philosophisch-theologische Analyse nicht mit der seelsorgerlich-emotionalen zu verwechseln. Eine Gefahr dieser Verwechslung besteht darin, dass wir unsere subjektive Empfindung zum letztgültigen Maßstab erheben und somit uns selbst zum Richter aufschwingen, uns selbst absolut setzen. Mit solch einem Subjektivismus aber entziehen wir uns der Realität und nichts könnte für uns gefährlicher sein, als gegen die Wirklichkeit anzukämpfen. Das wäre töricht und tödlich. Nun ist es zunächst interessant und wichtig festzustellen, dass Jesus selbst mit dieser Lehre kein Problem zu haben schien. Ganz im Gegenteil. Jesus hat mehr über das letzte Gericht und die Hölle gesagt, als irgendjemand sonst in der gesamten Bibel. Sowohl aus Zeitgründen als auch aufgrund unserer thematischen Konzentration auf Lewis ist es mir hier nicht möglich, eine gründliche Schriftanalyse zu betreiben. Wir können jetzt auch nicht auf die alttestamentlichen Entwicklungen und auf die Bedeutungen von Sheol, Hades und Gehenna eingehen. Wer hier tiefer gehen möchte, dem sei das Buch des amerikanischen Theologen Alan Gomez aus dem Jahre 2018, 40 Questions about Heaven and Hell, und die Studie Josef Ratzingers, Eschatologie, empfohlen. Für jetzt müssen wir uns mit der Feststellung begnügen, dass die Lehre von der Hölle neutestamentlich fest verankert ist. Stellvertretend hierfür das Fazit Josef Ratzingers. Zitat: Alles Deuteln nützt nichts. Der Gedanke ewiger Verdammnis hat seinen festen Platz sowohl in der Lehre Jesu wie in den Schriften der Apostel. Zitat Ende. Nicht nur Jesus und den Aposteln, auch dem theologischen Denken von den Anfängen der Urkirche bis in das Mittelalter und in die Neuzeit hinein erschien die Vorstellung einer Hölle relativ unproblematisch. Und gerade weil die Lehre von der Hölle in der Schrift sowie zum Großteil der Kirchengeschichte solch eine zentrale Stellung eingenommen hat, dürfen wir in der Moderne bzw. Postmoderne sie nicht einfach beiseite schieben, sondern müssen mindestens zwei tiefergehende Fragen stellen und diese versuchen zu beantworten. Erstens: Warum empfinden wir diese Lehre als abstoßend? Anders gesagt, was genau ist es, was unserem modernen Bewusstsein hier Probleme bereitet? Und zweitens, gibt es über unser emotionales Empfinden hinaus gute rationale Gründe für oder gegen den Wahrheitsanspruch dieser Lehre? In zwei Teilen wollen wir diesen Fragen im Folgenden nachgehen. Wenden wir uns zunächst der ersten Frage zu: Warum empfinden wir die Hölle als abstoßend? Ich denke, es gibt mindestens vier Gründe, warum das moderne Bewusstsein Probleme mit der Hölle hat. Erstens: karikative Fehldarstellungen der Lehre. Speziell das Mittelalter und die frühe Neuzeit sahen die Hölle nicht nur als unproblematisch an, sondern die mittelalterliche neuzeitliche Fantasie schien sich sogar übergebührlich daran zu ergötzen. Hierfür drei Beispiele. So hatte der 1518 verstorbene Maler Hieronymus Bosch großen Einfluss auf die Vorstellungswelt seiner Zeitgenossen. Bei vielen seiner Bilder sind dämonische Figuren und Fabelwesen eingearbeitet. Hässliche Gnome und Monster bevölkern oftmals die Werke von Bosch. Sie quälen wehrlose Menschen oder führen sie der Verdammnis zu. Auch wähnte man im Mittelalter das Tor zur Hölle am Gipfel des isländischen Vulkans Hekla. So wird auf der Islandkarte des Kartografen Abraham Ortelius aus dem Jahre 1585 der Vulkan Hekla während eines Ausbruchs dargestellt. Im lateinischen Text wird auf die Seelen der Verdammten angespielt, die sich darin befinden sollen. Als drittes Beispiel für die problematische Höllenfantasie schließlich noch ein Film aus unserer Zeit. In der Filmbiografie Luther des Regisseurs Eric Till aus dem Jahre 2003 schockiert der Ablassprediger Johann Tetzel, gespielt von Alfred Molina, die Landbevölkerung mit schaurigen Bildern von armen Seelen, die in Feuerflammen von behuften Dämonen und Teufeln dahingequält werden. Solche Karikaturen, solch verzerrte Darstellungen schockieren, damals wie heute. Während für viele Menschen von damals diese Karikaturen jedoch für bare Münze genommen wurden, sind sie für die meisten Menschen heute das Produkt naiver, bösartiger, rückständiger Fantasie. Und mit der fehlgeleiteten menschlichen Fantasie wird auch die biblische Lehre verurteilt, die hier missbraucht wurde. In seinem Klassiker Pardon, ich bin Christ spricht Lewis von sogenannten Strohmann-Versionen des Christentums, von verzerrten Karikaturen, die dann leicht zerlegt werden können. Zitat: Die Kritiker konstruieren ein Bild des Christentums, das für einen Sechsjährigen angebracht wäre, und machen es dann zum Gegenstand ihrer Angriffe. Zitat Ende. Selbiges lässt sich auch von vielen Vulgärvorstellungen in Bezug auf die Hölle sagen. Viele Menschen haben ein Bild von der Hölle, das für einen Sechsjährigen angebracht wäre, und machen es dann zum Gegenstand ihrer Verachtung. Wir können hier aus Zeitgründen nicht weiter darauf eingehen, doch als Randnotiz sei angemerkt, dass die Idee des Teufels und der Dämonen als Folterknechte, die in der Hölle Menschen quälen, keinerlei biblische Grundlage hat. Das biblische Material, das wir haben, sagt vielmehr aus, dass die Hölle ursprünglich für den Teufel und seine Engel gedacht war, und dort werden sie nicht als Vorsteher, sondern als Verurteilte sein. Auch ist das Höllenfeuer nicht wortwörtlich, sondern sinnbildlich zu verstehen. Warum? Weil es keinen Sinn ergeben würde, die Flammen wörtlich zu deuten. Denn die Hölle wird beispielsweise auch als absolut finsterer Ort beschrieben. Beides, Flammen und Finsternis, müssen bildhaft verstanden werden, weil sie buchstäblich gedeutet einen Widerspruch ergeben würden. Außerdem heißt es in Offenbarung Kapitel 20, Vers 14, dass der Tod und die Hölle in den Feuersee geworfen werden. Würde man den Feuersee wortwörtlich verstehen, so müssten Tod und Hölle brennen. Doch das kann nicht sein. So etwas wie die Hölle kann nicht brennen. Die Hölle steht hier vielmehr für den Zwischenzustand zwischen Tod und dem zweiten Kommen Christi. Der Feuersee in Offenbarung 20,14 steht bildhaft für das anschließende Gericht und die ewige Trennung von Gott. Auch Lewis in seinem Buch Über den Schmerz deutet das Feuer als Bild, das den Gedanken der Qual und des Verderbens vereinigt. Ein zweiter Grund, warum das moderne Bewusstsein ein Problem mit der Hölle zu haben scheint, ist der christliche Partikularismus. Darunter verstehen wir den herausfordernden Anspruch Jesu von Nazareth, der einzige Weg zu Gott zu sein. Stellvertretend hierfür das Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieser christliche Partikularismus wurde bereits von den frühesten Kirchenkritikern wie Celsus im 2. Jahrhundert und Symmachus im 4. Jahrhundert als Skandal wahrgenommen. Es war mit ein Grund für die heftigen Christenverfolgungen im Römischen Reich. Hätten die frühen Christen ihren Erlöser nur in den polytheistischen Götterhimmel eingehen lassen, hätten sie dem Kaiser als Gott gehuldigt. Es wäre ihnen viel irdisches Leid erspart geblieben. Das taten sie nicht, aus offensichtlichem Grund. Ihr Herr und Meister hatte ihnen diesen Weg nicht offen gelassen. Diese Spannung bestand für die frühen Christen und sie besteht weiterhin für uns im Hier und Jetzt. In Zeiten des weltanschaulichen Pluralismus gibt es keine größere Todsünde als diejenige, diesen Pluralismus in Frage zu stellen. Dass es nur einen Weg zu Gott geben kann und dass andere Wege in die Irre führen und in einer Trennung von Gott enden könnten, ist für den modernen Leser von Lessings Ringparabel völlig unverständliches, ja gefährliches Gedankengut. Drittens. Ein schiefes Gottesbild bzw. eine einseitige Betonung der Liebe Gottes auf Kosten seiner Gerechtigkeit ist ein weiterer dritter Grund, warum wir in der Moderne ein Problem mit der Vorstellung von der Hölle haben. Dieses schiefe Gottesbild wird durch zwei Denkweisen wesentlich beeinflusst. Zum einen durch östliche Philosophien, die zu einem guten Teil pantheistisch sind. Wenn die Philosophien des Ostens recht haben und Gott nie etwas aus dem Nichts, ex nihilo, erschuf, wenn wir ewig Teil Gottes sind, aus ihm oder es als Emanation hervorgehen, Gott in uns ist, zwischen ihm und dem Universum also eine Beziehung der Identität vorliegt, dann kann es natürlich keine Trennung von Gott und somit auch keine Hölle geben. Dann gibt es nur Gott und wir sind göttlicher Teil seines Wesens, ganz egal, wie viel Böses es auf dieser Welt auch geben mag. Louis war vor seiner Hinwendung zu Christus selbst Pantheist in verschiedenen Ausprägungen. Er kannte diese Weltanschauung somit aus eigener Erfahrung und konnte sie dementsprechend kritisch analysieren. Ich beschränke mich auf ein beispielhaftes Zitat gleich auf der ersten Seite seines Vorworts zu Die große Scheidung. Dort macht Louis klar, dass, Zitat, die pantheistische Hochzeit von Himmel und Hölle sich auf den Glauben gründet, dass die Wirklichkeit uns niemals vor ein absolut unausweichliches Entweder-Oder stellt. Dass Entwicklung oder Anpassung oder Verfeinerung genügt, um irgendwie Böses in Gut zu verkehren, ohne dass wir je zu einer endgültigen und gänzlichen Verwerfung von irgendetwas, was wir gern behalten möchten, aufgefordert würden. Diesen Glauben halte ich für einen verhängnisvollen Irrtum. Wir leben nicht in einer Welt, so Louis, wo alle Wege Radien eines Kreises sind, sodass sie alle, wenn man ihnen nur weit genug folgt, sich allmählich nähern, bis sie einander schließlich im Mittelpunkt treffen. Wir leben vielmehr in einer Welt, wo jeder Weg sich nach einer Weile gabelt und jeder der beiden neuen Wege sich wieder gabelt und an jeder Weggabelung müssen wir eine Entscheidung treffen. Zitat Ende. Der christliche Glaube präsentiert uns also ein ganz anderes Bild von der Realität. Der Glaube ist weder ein Pantheismus, noch ist er ein statischer Dualismus, demgemäß Gut und Böse als ewige Prinzipien gleichrangig nebeneinander bestehen, wie etwa im Manichäismus. Nein, der christliche Glaube ist vielmehr eine personaldynamische Dualität, demgemäß der Böse von Gott als wahrem, schönem und gutem Urgrund allen Seins geschaffen wurde und einst gut war, dann aber in einer personalfreien Entscheidung in die Irre ging und wir dem Bösen als personale Geschöpfe darin folgen. Diese personaldynamische Dualität zieht sich durch alle Bereiche der Realität. Ich und der andere. Schöpfer, Schöpfung. Wissender, Gewusstes. Gut, Böse, göttliche Natur, menschliche Natur, Himmel, Hölle. Diese Unterschiede sind so fundamental, dass Louis in seinem Buch über die Psalmen, das Gespräch mit Gott, sagen kann, dass in dem Zitat Augenblick, wo Himmel nicht mehr die personale Vereinigung mit Gott und Hölle nicht mehr die personale Trennung von ihm bedeutet, der Glaube an beide ein schädlicher Aberglaube ist. Zitat Ende. Eine zweite Gefahr für das christliche Gottesbild ergibt sich bei denen, die nach wie vor bewusst oder unbewusst eine Dualität zwischen Schöpfer und Geschöpf vertreten, aber den Schöpfer einseitig verstehen. Viele westliche Menschen von heute neigen dazu, ausschließlich die sanfteren Tugenden wie Milde, Sanftmut oder eine alles gutheißende Pseudoliebe im Blick zu haben. Gleichzeitig haben wir herausfordernde Eigenschaften wie Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit verdrängt oder vergessen. Dies ist unter anderem ein Grund, warum Lewis so sehr für das Lesen alter Bücher plädiert, wie eingangs dargestellt. Die Tendenz zu Vereinseitigungen und Extremen scheint in unserer gefallenen menschlichen Natur zu liegen. Wir brauchen daher alle christlichen Erkenntnisquellen, Schrift, Vernunft, Erfahrung und Tradition, um zu einem möglichst realitätsnahen Gottesbild zu gelangen. Wir brauchen hier also gerade auch die christlichen Stimmen der vergangenen Zeiten, die christliche Tradition, die unseren eigenen heutigen Tunnelblick erweitern. Damit verbunden viertens, der moderne Glaube an die eigene Gutheit. Hand in Hand mit einem schiefen Gottesbild geht ein schiefes Menschenbild. Die meisten Menschen im Westen heutzutage glauben nicht daran, dass sie in die Hölle, falls es sie überhaupt gibt, kommen könnten. Grund dafür ist das Überzeugtsein von der eigenen Gutheit bzw. von der Entschuldbarkeit eigener Vergehen. Verstehen Sie mich hier bitte nicht falsch. Die Gutheit des Seins überhaupt und des menschlichen Seins mit all seinen geschöpflichen Funktionen, Sexualität eingeschlossen, ist ein unverrückbarer Grundsatz des christlichen Glaubens. Unsere geschöpfliche Daseinsweise ist gut, sehr gut, weil von Gott geschaffen. Aber mit unserem Sein, genauer mit unserem Willen, ist etwas schrecklich schiefgelaufen. Wir haben vor die positive Klammer unserer Existenz ein schreckliches Minus unseres Wollens gesetzt. Und dieses Minus nennt der christliche Glaube Sünde, ein Verfehlen des Ziels. Unser Wollen will sich egozentrisch selbst und nicht mehr theozentrisch Gott. Unser Wollen ist im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Friedrich Nietzsche sah in dieser Lehre das ganze Übel des Christentums. Für Nietzsche ist das Christentum selbst die Sünde. Er war der Meinung, wenn man den Leuten die Sünde austreibe, dann würde man ihnen auch das Christentum austreiben. Nietzsche hat damit nur Hegel bestätigt. Hegel meinte, die Überzeugung, dass der Mensch von Natur aus gut ist, sei eine Überzeugung neuerer Zeiten. Mit ihr würde das ganze Christentum ausgelöscht. Im Gegensatz dazu berichtet Lewis' enger Freund und Vertrauter Owen Barfield, dass er und Lewis sich in einer Sache völlig eins waren. Nämlich, Zitat, dass das faktische Verschwinden schon des Gedankens an Sünde aus dem allgemein öffentlichen Bewusstsein wohl das bedrohlichste unter all den Zeichen der Zeit sei. Zitat Ende. Erst wenn man begriffen hat, so Lewis in Pardon, ich bin Christ, Zitat, dass sowohl das sittliche Gesetz als auch die Macht dahinter Realitäten sind, wenn wir eingesehen haben, dass wir dieses Gesetz gebrochen und uns dieser Macht gegenüber falsch verhalten haben, erst dann und nicht einen Augenblick früher beginnt das Christentum uns etwas zu sagen. Zitat Ende. Genau deshalb betont Lewis in seinem Essay Eine Weihnachtspredigt für Heiden, dass wir in der westlichen Moderne erst wieder zu Heiden werden müssen, bevor wir Christen werden könnten. Denn die Heiden in der Antike hatten noch eine klare Vorstellung von einem objektiv geltenden Recht und damit verbunden ein subjektives Schuldbewusstsein. Mit der universalen, objektiv geltenden Wertedimension, dem Tao, wie Lewis es in Abschaffung des Menschen nennt, Mit dieser Wertedimension ist uns auch unser subjektives Schuldbewusstsein und damit jegliches Empfinden für Sünde abhanden gekommen. Deswegen hat der christliche Glaube der vermeintlichen Postmoderne nichts mehr zu sagen. Denn wo der Subjektivismus und Werterelativismus herrschen, gibt es nur noch eine Sünde, mein eigenes Selbst in Frage zu stellen. Dagegen lässt sich sehr wohl dafür argumentieren, dass manches Böse so entsetzlich ist, dass es eine Hölle erforderlich macht. Der Soziologe Peter Berger nennt dies in seinem Buch Auf den Spuren der Engel das Argument von der Verdammnis. Berger spricht von, Zitat, Erfahrungen, die unseren Sinn für das Menschenmögliche derartig überfordern, dass die einzige angemessene Reaktion nur ein Fluch von übernatürlichem Ausmaß sein kann. Zitat Ende. So ist zum Beispiel der Fall Adolf Eichmann, Zitat, ein Fall, in dem Verdammung eine absolute, zwingende Notwendigkeit ist. Die Weigerung, in diesem Falle zu verdammen, wäre eine verhängnisvolle Verletzung der Humanitas. Zitat Ende. Berger weiter, Zitat, keine Strafe von Menschenhand ist für solch monströse Taten genug. Die monströse Tat heischt nicht nur nach Verurteilung, sondern nach Verdammung. Zitat Ende. Das qualitative Übel ist hier über die Maßen entsetzlich, sodass nur der Gedanke an eine ausgleichende Gerechtigkeit über den Tod hinaus Genugtuung schafft. Nun mag der Einwand sogleich lauten, ja, aber die meisten Menschen sind ja lange nicht so schlimm wie Eichmann. Wir werden auf diesen Punkt später zurückkommen. Für jetzt genügt die Feststellung des evangelischen Theologen und Ethikers Helmut Thielicke, der provokativ formuliert hat, Auschwitz ist potenziell in jedem von uns. Soweit ein notwendiger kurzer Überblick zu vier Gründen, warum unser modernes Bewusstsein mit der Vorstellung einer Hölle nicht mehr viel anfangen kann. Erstens, karikative Verzerrungen der Idee. Zweitens, der Skandal des christlichen Partikularismus, Christus als einziger Weg zu Gott. Drittens, ein schiefes Gottesbild, geprägt durch östliche Philosophien und westliche Vereinseitigungen. Und viertens, ein schiefes Menschenbild, welches von der eigenen Gutheit überzeugt ist und die Sünde leugnet. Wegen diesen Gründen, so denke ich, hat sich die Lehre von der Hölle zu einem der modernen Haupteinwände gegen den christlichen Glauben entwickelt. Um diese Lehre besser zu verstehen, müssen wir in einem zweiten Schritt nun zunächst den christlich-personalistischen Denkkontext betrachten, innerhalb dessen Lewis seine Gedanken entwickelt. In einem dritten Teil werden wir uns dann dem Buch selbst zuwenden und analysieren dabei auch sechs Einwände gegen das traditionelle Verständnis von der Hölle. Teil 2. Lewis' christlich-personalistischer Denkkontext. Die Hölle muss verstanden werden im Lichte der personalen Realität. Was ist Realität? Wirklichkeit. Christlich gesehen ganz einfach, der dreieinige Gott und sein Königreich. Der Himmel, die Dimension, in der Gott vollkommen gegenwärtig ist, ist die Wirklichkeit selbst, so Lewis in seinem Buch Die große Scheidung. In der Dreieinigkeit ist die Liebe, Beziehung, Relation, aufeinander angewiesen sein, in Gott selbst verankert. Der dreieinige Gott ist pure Freude, das Wahre, das Schöne und das Gute. In Pardon, ich bin Christ vergleicht Lewis Gottes Wesen mit einem unvergleichlichen Tanz. Als seine Ebenbilder sind auch wir essentiell relationale Wesen und von Gott dazu eingeladen, in den göttlichen Tanz einzutreten. Am Ende von Die große Scheidung heißt es von der auf Erden unscheinbaren, aber Christus hingegebenen Sarah Schmidt. Zitat: Die heilige Dreifaltigkeit ist ihre Wohnung, nichts kann ihre Freude trüben. Zitat Ende. Wir stehen in Beziehung zu Gott, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. Wir sind zur Beziehung mit Gott und mit anderen bestimmt. Und damit verbunden unser Schlüssel zum Glück. In Über den Schmerz schreibt Lewis, Zitat, das eigentümliche Gut des Geschöpfes besteht darin, dass es sich seinem Schöpfer hingebe. Wenn das Geschöpf dies tut, dann ist es gut und glücklich. Zitat Ende. Selbsthingabe als Rezept zum Glücklichsein. Dahinter steckt eine zentrale Überzeugung von Lewis, dass unsere Seelen nicht uns selbst gehören. Erneut schreibt er in Über den Schmerz, unser großer Fehler, der auch der der ersten Menschen war, ist, dass wir unsere Seele zu eigen haben wollen. Zitat, das aber heißt eine Lüge leben, denn unsere Seele ist tatsächlich nicht unser eigen. Zitat Ende. Die Hölle aber ist der komplette Eigenbesitz unserer Seele. Die Hölle ist eine Verabsolutierung der dritten der drei Beziehungen, in denen jeder von uns steht, der Beziehung zu uns selbst. Dies geschieht auf Kosten der beiden anderen Beziehungen zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Zitat, vor uns steht die schreckliche Alternative, entweder Gott zum Mittelpunkt zu wählen oder das Selbst. Zitat Ende. So Lewis in Schmerz. Theozentrik oder egozentrik. Die Liebe öffnet sich und wählt Ersteres, den göttlich und danach menschlich anderen, und erhält den Himmel. Der Stolz auf der anderen Seite verschließt sich und wählt Zweiteres, sich selbst, und erhält die Hölle. Zitat, das Kennzeichen der verlorenen Seele ist, dass sie alles von sich weist, das nicht sie selber ist. Der Sinn für das andere, the taste for the other, das heißt eben die Fähigkeit, Gutes zu genießen, ist in ihm, dem Egoisten, erstickt. Der letzte Kontakt mit der Außenwelt erlischt im Tode. Nun hat er, der Egoist, was er will. Er lebt ganz und gar im Selbst und er nimmt Vorlieb mit dem, was er dort findet. Was er aber findet, ist die Hölle. Zitat Ende. So Lewis in Über den Schmerz. Während der Stolz, die Ich-Sucht, also das Prinzip der Hölle ist, so ist die regierende Leidenschaft dort der Neid. Die Bewohner der grauen Stadt, in Lewis' Klassiker Die große Scheidung, neiden einander, sie streiten dauerhaft und entfernen sich immer weiter voneinander. Wie der träumende Lewis im zweiten Kapitel von einem Busnachbarn erfährt. Zitat, das Schlimmste ist ihre Streitlust. Noch vor Ende der Woche hat er, der Neuankömmling, sich so arg gezankt, dass er auszuziehen beschließt. Zitat Ende. In den Worten von Bernanos in seinem Tagebuch eines Landpfarrers, Zitat, die Hölle ist das nicht mehr lieben. Zitat Ende. Beziehungsabbruch und Einsamkeit sind die einzig möglichen Folgen, denn das Wesen der Hölle ist das Abgeschnittensein von Gott als Personal anderem, das Abgeschnittensein vom Wahren, vom Schönen und vom Guten, vom Mitmenschen als Abbild Gottes. Incurvatus in se, der von Gott getrennte Mensch als in sich gekrümmt, er ist eingeschlossen im Kerker seines eigenen Geistes, wie Lewis es eindrücklich in Scheidung beschreibt. Hölle ist Ich-Besessenheit und somit notwendigerweise ultimative, unendliche Langeweile. Mit diesem Hintergrund nun können wir den dritten Teil in Angriff nehmen und an das Buch selbst, die große Scheidung, herangehen.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!